ARD.
Bei so einem Nachbarn würde man wahrscheinlich am liebsten ausziehen. Aber das geht ja nun mal nicht so leicht zwischen zwei Ländern, Kanada und die USA.
I love the Canadian people. I like Canada. But it's costing us $200 billion a year to support Canada.
Beide Staaten teilen eine der längsten friedlichen Grenzen der Welt, einmal quer durch Nordamerika. Beide Länder, enge Freunde, aber seit Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist, macht sich in Kanada ganz große Unsicherheit breit.
Groß ist im nördlichen Nachbarland Kanada die Empörung über den ruppigen Umgang der US-Regierung mit eigentlich engen Verbündeten.
Alle, die ich kenne, wollen jetzt nur noch kanadische Produkte kaufen. Das wird vielleicht nicht viel ändern, aber das ist doch das Einzige, was du tun kannst.
Die von US-Präsident Trump angekündigten zusätzlichen Zölle gegen Mexiko, Kanada und China könnten in Kürze in Kraft treten.
Wir denken an 25% für Mexiko und Kanada, weil diese Länder eine große Anzahl von Menschen und Fentanyl ins Land lassen.
Erst ein Deal mit Kanadas Premierminister Trudeau hat den Handelskrieg in letzter Minute abgewendet.
Erst überzieht Trump seinen Nachbarn mit riesigen Strafzöllen und dann will er Kanada auch noch zum 51. Bundesstaat der USA machen. Meint er das wirklich ernst? Vielleicht haben viele Menschen in Kanada anfangs drüber gelacht, aber vielen ist das Lachen mit Sicherheit vergangen. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Wie ist das, wenn der Freund zum Feind wird? Darüber reden wir heute mit unseren beiden Kanada-Korrespondenten Marion Schmickler und Martin Ganselmeier. Ist auch deshalb so spannend, weil jetzt nach dem Wochenende wird in Kanada gewählt und die neue kanadische Regierung steht vor einer riesigen Aufgabe. Wie umgehen mit Donald Trump, der ziemlich laut an die Tür klopft. Hi Marion, hi Martin.
Hallo. Hallo Philipp.
Hallo.
Ihr lebt ja beide in New York, aber Kanada gehört zu dem Gebiet, über das ihr für uns berichtet. Ihr seid sehr oft da. Und Marion, du bist ja auch gerade dort in Hamilton, stimmt's? Wo liegt das?
Also Hamilton liegt im Prinzip in dem großen Gebiet von Toronto. Toronto ist ja eine riesige Stadt, die sich über viele Kilometer ausstreckt. Und Hamilton liegt da im Westen von Toronto und im Prinzip auf dem Weg in die USA. Also von hier aus ist es nur noch eine gute Stunde bis Buffalo im Upstate New York.
Martin, du warst gerade in Toronto, aber jetzt gerade bist du in New York, richtig?
Ja genau, ich war vor einer Woche dort, auch für unsere Reportagereihe. Und Toronto ist natürlich die Wirtschaftsmetropole, aber so eine Stunde entfernt, da gibt's einen Vorort oder eine eigene Stadt, die heißt Brampton, die habe ich mir intensiv angeschaut. Denn Brampton ist so eine Art Barometerstadt, das heißt, so wie Brampton wählt, so wählt ganz Kanada. Das galt seit 20, 25 Jahren so, deswegen fand ich das spannend, dort mal hinzufahren.
Wie fühlt sich das an, über die Grenze zu fahren jetzt im Moment? Ist irgendwas anders, Martin?
Ja, das ist anders. Kanada war eigentlich immer ein sehr, sehr eng befreundetes Land. Die Kanadier waren sehr wohlwollend. Natürlich gab es immer so ein bisschen, wir sind anders, aber man war so eng zusammen. Und das hat natürlich seit einigen Monaten, seit Donald Trump im Amt ist und auch schon vorher hat er ja angefangen mit seinen Kanada-Attacken, hat sich das wirklich verändert. Und ehrlich gesagt, ich muss mich meistens ausweisen mit meinem amerikanischen Führerschein, aber ich mache dann immer direkt deutlich, ich bin eigentlich Deutscher, ich bin kein Amerikaner. Denn im Moment wird man als Amerikaner vielleicht doch sehr kritisch angeschaut.
Marion, du mit amerikanischem Führerschein eingereist, oder?
Nee, ich bin mit meinem deutschen Pass eingereist und das geht tatsächlich sehr viel schneller als in den USA. Das kennen ja vielleicht die Leute, die schon mal in den USA waren. Da steht man ja manchmal mehrere Stunden an, bevor man durch die Immigration durch ist. Und hier geht es super einfach. Also man geht nur kurz an den Automaten, dann bekommt man einen Ausdruck und den gibt man bei den Grenzbeamten ab und dann ist man schon drin. Und was halt als erstes auffällt, ist, ich sag mal jetzt so die banalen Unterschiede, ist, dass es hier Kilometer gibt und keine Meilen, Celsius statt Fahrenheit. Und es wird überall zweisprachig, auch am Flughafen werden alle Ansagen zweisprachig in Englisch und Französisch gemacht. Also man merkt sofort, dass man in einem Land ist, was sehr viel europäischer ist als die USA. Und was so das andere Gefühl angeht, was Martin gerade beschrieben hat, das Gefühl ist schon anders, weil wir wissen und weil wir merken natürlich, dass die Leute hier nicht gut auf die Amerikaner zu sprechen sind.
Martin, wie erleben die Kanadier gerade eigentlich ihre Nachbarn, die Amerikaner? Gibt's
Nach wie vor Sympathien, Skepsis oder beides vielleicht, so ein komisches Mischmasch an Gefühlen?
Da ist zunächst einmal wirklich Schock über das, was Donald Trump da äußert und auch, dass Donald Trump ja von der Mehrheit der Amerikaner gewählt worden ist. Gleichzeitig auch große Enttäuschung. Ich glaube, das muss man immer wieder sagen, die Kanadier sind durch dick und dünn gegangen mit den Amerikanern. Das fing an im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, nach 9/11. Die Kanadier standen immer an der Seite Amerikas, waren immer solidarisch. Und jetzt dieser fundamentale Angriff auf die Unabhängigkeit des Landes. Gerade jetzt hat Donald Trump das ja nochmal wiederholt. Kanada wäre ein guter 51. Bundesstaat. Am Anfang fand man das vielleicht irgendwie ein bisschen lächerlich, ist das ein Witz, aber das ist kein Witz, das nehmen die Kanadier mittlerweile sehr, sehr ernst und fühlen sich wirklich fundamental angegriffen von dem Land, wo sie immer gedacht haben, das ist ihr engster Verbündeter.
Einmal schnell Kanada für Dummies. Das Land ist einfach riesig, flächenmäßig das zweitgrößte Land der Welt, also größer als die Vereinigten Staaten. Nur Russland ist noch ein bisschen größer. In Kanada leben etwa 40 Millionen Menschen, halb so viele wie in Deutschland. Deswegen kann es in Kanada auch manchmal ganz schön einsam sein. Die meisten Menschen leben im Süden an der Grenze zu den USA, die Hauptstadt Kanadas. Na, wie heißt sie noch? Genau, Ottawa. Toronto, Vancouver und Montreal sind vielleicht ein bisschen bekannter. In Kanada gibt's zwei Amtssprachen, Englisch und Französisch, denn viele Kanadier sind irgendwann einmal dorthin eingewandert, zum Beispiel aus Europa. Wenn irgendein Land in Amerika also mal beim Eurovision Song Contest mitmachen würde, dann wäre es mit Sicherheit Kanada. Es teilt ja sogar mit Dänemark eine gemeinsame Grenze, ganz oben im Norden in der Arktis. Kanada ist berühmt für seine beeindruckende Natur. Riesige Wälder, viele Seen, hohe Berge. Dort leben auch die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner des Landes, die First Nations, die Inuit und die Métis. Sie waren schon da, lange bevor europäische Siedler kamen. Kanada gilt heute als eine stabile Demokratie, ein gutes Gesundheitssystem, wohlhabend, alles super, bis Donald Trump mit seinen Plänen um die Ecke kam. Marion, ich habe gerade in einem Tagesthemenstück von dir gesehen, auch noch nicht lange her, da wart ihr in Toronto. Eine schöne Szene, die ihr eingefangen habt, zwei Fahnenmasten, die kanadische Flagge auf der linken Seite und daneben auf Halbmast, ja halb so hoch, die amerikanische. Trauer oder sauer, wie sind die Kanadier gerade drauf aus deiner Perspektive angesichts der Pläne von Donald Trump?
Ich würde sagen Trauer und sauer, weil man nicht vergessen darf, dass sehr viele Menschen aus Kanada in den USA arbeiten, also eigentlich jeden Tag rüberfahren in die USA. Und wir haben in Windsor, das liegt gegenüber von Detroit, haben wir in einer Firma gedreht, die betroffen sein wird von den Zöllen. Und der Besitzer Bruce Lance hat mir gesagt, mein Geschäftspartner in den USA, in Detroit, der ist für mich wie ein Bruder, mit dem arbeite ich seit Jahrzehnten zusammen und das ist einfach so ein familiäres Verhältnis. Das ist überhaupt kein Unterschied, ob der Amerikaner ist und ich Kanadier. Also das zeigt so, es gibt so eine ganz, ganz enge Verbundenheit, weil die meisten Kanadier wohnen tatsächlich, sagen wir mal, 100 Kilometer entfernt von der amerikanischen Grenze. Also da gibt es extrem viel Austausch. In Seattle fahren die Leute zum Konzert nach Vancouver. Also es gibt einfach persönlich sehr viel Austausch. Man weiß, wie es auf der anderen Seite ist. Aber jetzt, also da in Windsor, gegenüber von Detroit, merkt man das sehr deutlich. Da gibt es einfach viel, viel weniger Leute, die über die Brücke, die sonst sehr befahren ist, die darüber fahren in die USA. Viele Leute haben ihre Urlaube gecancelt. Viele Kanadier, die Häuser haben in Kalifornien oder auch in Florida, versuchen jetzt ihre Häuser zu verkaufen oder haben sie schon verkauft. Also da gibt es jetzt wirklich eine komplett andere Stimmung, als es die noch, ich sag mal, Anfang des Jahres gab.
Lasst uns mal zurückblicken. Es gab ja schon mal einen Präsidenten Trump. Wie war das Verhältnis eigentlich damals zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada?
Also damals war ich Korrespondent in Washington, habe es also von der anderen Seite erlebt. Und es gab ja auch damals schon einen großen Konflikt um die Zölle, um die Handelsbeziehungen. Aber es gab einen wesentlichen Unterschied. Donald Trump hatte Berater und Menschen um sich herum, die ihn, glaube ich, vor dem Schlimmsten bewahrt haben. Damals sagte man ja, das sind die Erwachsenen im Raum. Die hat er nicht mehr. Und insofern, damals gab es so ein monatelanges Ringen um Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsvertrages. Das ist am Ende dann auch passiert. Für Kanada war Chrystia Freeland da sehr aktiv, die damalige Handels- und Finanzministerin. Donald Trump hat am Ende das als großen Sieg verkauft, aber für Kanada war das eigentlich am Ende relativ gut verkraftbar. Und man hatte so das Gefühl, naja, gut ist Trump nicht für Kanada, aber es ist am Ende nochmal einigermaßen gut gegangen. Und deswegen ist der Schock jetzt umso größer, dass Trump seinen eigenen Vertrag nochmal komplett neu verhandeln will und wieder diese Sache mit den Zöllen anfängt.
Und es sind ja nicht nur die Zölle. In seiner zweiten Amtszeit jetzt hat man den Eindruck, nimmt Trump kein Blatt mehr vor den Mund. Er fantasiert mit Kanada als den 51. Bundesstaat. Wie muss man das eigentlich verstehen?
Das, glaube ich, sorgt hier bei den Menschen extrem für diese Schockstarre, aber auch für Unverständnis, für eine extreme Wut. Am Anfang haben, glaube ich, viele gedacht, naja, der meint das nicht wirklich so ernst, aber er wiederholt es ständig, so kurz jetzt auch vor der Wahl. Und das hat zum einen dazu geführt, dass die Kanadierinnen und Kanadier, mit denen ich so spreche, dass die am Anfang ein bisschen verwirrt, aber jetzt wirklich einfach sauer auch sind. Und es hat eine Welle von Patriotismus ausgelöst, wie es Kanada die wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Also die Leute halten jetzt zusammen gegen die USA und kaufen zum Beispiel keine amerikanischen Produkte mehr. Also in den Supermärkten, wir haben in Toronto in einem Supermarkt gedreht mit dem Besitzer von einer kleinen Kette. Und der sagte, nachdem Trump gedroht hat, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, hat bei ihm das Telefon nicht mehr stillgestanden. Und die Leute wollten wissen, welche Produkte kommen aus den USA, weil die wollen wir nicht mehr kaufen. Und er musste dann komplett sein Sortiment durchgehen und zum einen kennzeichnen. Also er hat dann kleine Labels gemacht mit dem kanadischen Ahornblatt. Und er hat auch Dinge rausgenommen. Also kalifornische Weine gibt es da jetzt nicht mehr. Die, vor allem bei den frischen Sachen, bei den Früchten, bei den Beerenfrüchten merkt man das. Da hat er gesagt, also ich kann hier gar keine kalifornischen Himbeeren oder Erdbeeren mehr verkaufen. Deswegen kaufe ich die gar nicht mehr daher, sondern jetzt nur noch aus Mexiko oder Peru. Und die Leute, mit denen wir da gesprochen haben, die Kunden, waren auch bereit dafür, tatsächlich mehr Geld auszugeben.
Also boykottieren ist die Antwort der Kanadier.
Ja, boykottieren und auch kreative und witzige Sachen. Ich trinke ganz gerne einen Americano im Coffeeshop und in Kanada heißt der nur noch Canadiano. Das heißt, die haben das umbenannt. Und überall sieht man diese Parolen aus der Eishockeysprache. Eishockey ist das der Nationalsport in Kanada und die Parole ist Elbows up, also Ellbogen rausfahren. Wir wehren uns, wir lassen uns das nicht bieten. Oder Handschuhe, Gloves off, also wir schmeißen die Handschuhe aufs Eis und wir sind bereit, uns zu prügeln. Also dieser kämpferische Patriotismus, das ist wirklich neu in Kanada und das ist extrem. Viele kanadische Fahnen, die Parolen Elbows up und wir lassen uns nicht verkaufen, we are not for sale, das sieht man überall.
Kanada und die USA waren eigentlich immer dicke Freunde. Vor 30 Jahren schlossen beide Länder ein Freihandelsabkommen. Zwei Drittel aller kanadischen Exporte gehen seitdem in die Vereinigten Staaten. Militärisch arbeiten Kanada und die USA eng zusammen. Es gibt immer wieder gemeinsame Übungen und auch echte Einsätze. Zum Beispiel in Afghanistan, wo amerikanische und kanadische Truppen zusammen gekämpft haben. Sogar im Sport machen beide Länder viel zusammen. Die Basketballer der Toronto Raptors zum Beispiel spielen seit 30 Jahren in der NBA. Und jetzt kommt Trump. Der US-Präsident behauptet, dass Kanada wirtschaftlich komplett von den USA abhängig sei und droht mit höheren Zöllen. Schon jetzt liegt ein Strafzoll von 25% auf kanadischen Autos. Und Trump sagt ganz offen, er würde den noch weiter erhöhen, um die eigene Autoindustrie zu schützen. Und es kommt noch besser, Kanada soll der 51. Bundesstaat der USA werden, also als eigenständiger Staat aufhören zu existieren und Teil werden der Vereinigten Staaten von Amerika. Was würdet ihr sagen, warum interessiert sich Trump eigentlich so sehr für Kanada?
Dafür gibt es ein paar objektive Gründe. Amerika hat vor allem im Westen ein Wasserproblem und Kanada ist sehr reich an Wasser. Das heißt, es gab immer schon Überlegungen, kann der Westen der Vereinigten Staaten nicht irgendwie stärker profitieren von kanadischem Wasser? Und die kanadische Regierung hat das immer abgelehnt. Die haben gesagt, das sind unsere Wasservorkommen, die brauchen wir selber. Das heißt, da gibt es einen ganz triftigen Grund. Ein weiterer Grund sind die seltenen Erden, die Mineralien. Also also die ja sehr gebraucht werden für die ganze Digitalisierung der Wirtschaft, für die Chipindustrie. Auch da hat Kanada sehr viel. Kanada ist reich an Rohstoffen, Öl, Erdgas, solche Vorkommen, natürlich auch Erneuerbare. All das wäre attraktiv für Donald Trump. Aber es kommt, glaube ich, noch was ganz Einfaches dazu. Donald Trump schwärmt gerade sehr davon, von der Periode Ende des 19. Jahrhunderts, als amerikanische Präsidenten das Staatsgebiet erweitert haben. Es gab ja sogar amerikanische Kolonien. Und ich glaube, er hat sich einfach in den Kopf gesetzt, ich werde mal als Präsident in die Geschichtsbücher eingehen, indem ich das Staatsgebiet noch mal erweitert habe. Sei es Grönland, sei es Panama, sei es Kanada.
Ja, du hast das gerade gesagt, Grönland. Donald Trump hat auch ein Auge auf Grönland geworfen. Da gibt es ja also einen geografischen Zusammenhang zwischen Kanada und Grönland in jedem Fall. Aber gibt es auch einen strategischen? Was macht die Region da oben Richtung Arktis so interessant für die US-Amerikaner?
Na, die Arktis wirkt im Moment immer wichtiger strategisch. Durch den Klimawandel taut das Eis sehr viel früher und das heißt, man kann den Polarozean, das Polarmeer nutzen, um einfach auch Dinge in der Arktis hin und her zu transportieren. Und dazu kommt, wenn man sich eine Karte anguckt von oben, sieht man, wie strategisch wichtig das ist, dass diese Region tatsächlich in kanadischer oder amerikanischer Hand ist, weil von da aus ist es nicht weit bis rüber nach Russland oder auch nach China. Und deswegen ist das natürlich strategisch extrem wichtig.
Martin, du hast gerade schon den berühmten Americano angesprochen und ich habe gesehen, Marion, du hast auch in einem Café gedreht. Ne? Das ist eine sehr schöne Szene. Was hast du denn bestellt, ein Americano oder ein Canadiano?
Ich habe tatsächlich einen Espresso bestellt, aber es waren wirklich sehr viele Menschen, die einen Canadiano bestellt haben. Und der Besitzer William Oliveira, der hat uns auch erzählt, seitdem er den Americano umbenannt hat, ist das der Renner. Also die Leute, denen ist das wichtig, dieses Zeichen zu setzen, dass sie gegen die Amerikaner und für die Kanadier sind. Also das war total interessant in dem Restaurant und das haben uns auch dann viele gesagt, dass sie versuchen, auch andere Produkte zu meiden, die amerikanisch sind und deswegen das toll finden, dass das waren mehrere Cafés, dass die Cafés jetzt da in dem Gebiet von Toronto ihre Americanos umbenannt haben.
Komm, da hören wir mal rein.
In William Oliveras Café gibt's nur Made in Toronto. Jeden Tag backt er knusprige Croissants. Seit dem Zollkrieg mit den USA braut sein Barista auch einen Schluck Patriotismus. Doppelter Espresso mit Wasser. Canadiano? Die Gäste lieben den Canadiano, seitdem er nicht mehr Americano heißt. Die Leute ändern mehr und mehr ihr Verhalten. Zuerst bei den kleinen Dingen. Wir achten verstärkt darauf, welche Firmen und Geschäfte amerikanisch sind und versuchen sie zu meiden. Donald Trumps Drohung, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, hat zu einer nie dagewesenen Solidarität geführt. Gemeinsam gegen den neuen Gegner im Süden. Er hat uns Kanadier wachgerüttelt und dazu gebracht, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Kanadier zu sein und stolz zu sein. So klar haben wir das früher nie gesagt. Wir verlassen uns so sehr auf die USA, ob beim Handel oder so vielen anderen Dingen in unserer Wirtschaft. Seitdem Donald Trump im Amt ist und mit Strafzöllen droht, ist klar, wie verwundbar Kanada ist.
Cafés, viele junge Leute, denke ich, kann mir vorstellen, dass die Unsicherheit gerade bei jungen Menschen im Moment groß ist. Es gibt ohnehin schon so viele Krisen auf der Welt und jetzt knabbert noch jemand an den eigenen Grenzen. Was sagen junge Menschen, mit denen ihr gesprochen habt?
Die Wohnungsnot ist ein Riesenproblem, gerade für junge Leute. Mir haben sehr viele gesagt, ich glaube, ich werde in meinem Leben trotz guter Ausbildung nie die Chance haben, mir eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu kaufen. Das ist so teuer geworden. Wir kennen das aus Deutschland, auch da gibt es Wohnungsnot. Aber Kanada, ein riesiges Land mit nur 40 Millionen Menschen, viel Holz. Man würde meinen, Häuser, Wohnungen sind da nicht das Problem. Nein, das ist ein Riesenproblem durch die hohen Kosten. Und das ist etwas, was viele junge Menschen vor allem beschäftigt, weil die Inflation auch alles so teuer gemacht hat. Das war so ein vorherrschendes Gefühl. Jetzt natürlich durch Donald Trump kommt nochmal dieser andere Aspekt, der dann doch viele dazu bewegen mag, dass sie am Ende doch für die liberale Regierung stimmen werden.
Marion, wie ist dein Eindruck?
Ja, wir haben gestern in einer Autozulieferfirma gedreht und haben da uns zusammengesetzt mit drei jungen Leuten. Und das war total spannend, weil alle drei, auch das, was Martin gerade gesagt hat, über die extrem hohen Preise für Häuser und für Wohnungen erzählt haben, dass sie das sich nicht leisten können. Also einer von denen wohnt noch zu Hause, weil er sich nicht leisten kann, eine eigene Wohnung zu haben. Dann war eine Frau da, die fährt jeden Tag 2 Stunden eine Strecke, um zur Arbeit zu kommen. Und sie sagt, aber das lohnt sich für mich, weil ich kann da, wo meine Eltern wohnen, da kann ich so viel günstiger wohnen. Und deswegen fahre ich lieber jeden Tag 4 Stunden, um zur Arbeit hin und zurück zu kommen. Also es hat sehr praktische Auswirkungen für die jungen Leute auch. Und es ist halt sehr frustrierend. Also das war sehr, sehr deutlich zu spüren, dass sie sagen, naja, wir können tun, was wir wollen. Wir können lernen, wir können zur Uni gehen, wir können hart arbeiten. Und trotzdem wird es am Ende nicht reichen, um das zu bekommen, was unsere Eltern bekommen haben, was die Boomer-Generation, das haben sie immer gesagt, was die Boomer-Generation sich leisten konnte, nämlich, dass man ein eigenes Haus hat und eine Familie gründen kann.
An diesem Montag wird in Kanada gewählt. Einmal kurz die Ausgangslage. Justin Trudeau von den Liberalen hatte Anfang Januar seinen Rücktritt angekündigt. Seine Umfragewerte waren schlecht und es gab Streit in der Partei. Ihm folgte also Mark Carney als Parteichef und vorläufiger Premierminister. Lange sah es so aus, dass Carney im Wahlkampf gegen die Konservativen keine Schnitte hat. Pierre Poilievre, das ist der Spitzenkandidat der Konservativen, sah wie der sichere Wahlsieger aus. Aber zu früh gefreut. Mit Trudeaus Rückzug ist den Konservativen nämlich was Wichtiges abhanden gekommen. Ihr politisches Feindbild. Und Trudeaus Nachfolger, Mark Carney, kann niemand mehr mangelnde Wirtschaftskompetenz vorwerfen. Der ist nämlich on top erfolgreicher Bankmanager. Poilievre dagegen kriegt immer mehr Stress. Viele kritisieren ihn als Trump-Light. Ist doch nicht ganz falsch, der Eindruck. Der Chef der Konservativen kopiert nämlich äußerst gerne Trumps populistische Wortwahl. Und seit den unermüdlichen Angriffen des US-Präsidenten auf Kanada kommt sowas bei den Wählerinnen und Wählern gar nicht mehr gut an. Bei den ohnehin immensen politischen Herausforderungen, die jetzt der kanadischen Regierung bevorstehen, was glaubt ihr denn, wie wird sich die neue kanadische Regierung auf Donald Trump und seine Drohungen einstellen?
Also ich glaube, das ist das wesentliche Thema für Mark Carney, der, so wie es jetzt aussieht, wohl gewählt wird, bestätigt wird, Rückenwind bekommt für die Zollverhandlungen mit Donald Trump. Er muss in irgendeiner Form da eine Regelung finden, einen Deal, denn ganz auf Amerika verzichten, das kann Kanada nicht. Die kanadische Wirtschaft ist zu 75%, also die Exporte, die kanadischen Exporte, die gehen zu 75% nach Amerika. Man ist sehr, sehr abhängig vom Austausch mit den USA. Und eine Sache, die ich immer wieder gehört habe, als ich unterwegs war in Toronto und Umgebung, wir müssen unabhängiger werden vom Export in die USA. Wir müssen auch mit den Europäern enger zusammenarbeiten. Es gab sogar Stimmen, die gesagt haben, warum können wir nicht noch enger mit der EU zusammenarbeiten? Immerhin haben wir eine gemeinsame Grenze. War mir auch nicht so bewusst, aber da kommen wir wieder auf Grönland. Grönland, also Dänemark, grenzt direkt an Kanada. Also es gäbe da schon einen Anlasspunkt. Ich glaube nicht, dass es ernsthaft jetzt Verhandlungen gibt zwischen Kanada und der EU. Aber dass man diversifiziert, dass man unabhängiger wird von den USA, das wird auch ein sehr wichtiger Punkt sein für die neue Regierung.
Sigmar Gabriel hat ja sogar schon mal vorgeschlagen, dass Kanada Mitglied der Europäischen Union werden könnte. Klingt ein bisschen wie ein Aprilscherz, aber schon verrückt, dass es überhaupt so weit gekommen ist, richtig?
Ja, tatsächlich gab es dazu auch hier Umfragen und da hatten die Mehrheit auch gesagt, sie möchten gerne in die EU eintreten. Also so ganz scherzhaft ist das nicht. Und ich glaube, dass, wie Martin gesagt hat, langfristig die Verbindungen nach Europa sehr viel enger werden. Die sind auch jetzt schon sehr eng, aber ganz so einfach ist das ja nicht. Also ich meine, das eine ist der Patriotismus und man kann natürlich einen Canadiano bestellen, aber langfristig oder auch sogar mittelfristig heißt das natürlich, dass es den Leuten an den Geldbeutel geht und dass die Firmen natürlich extrem leiden werden. Und deswegen überlegen sich einige Firmen schon, wie sie in der Zukunft, wenn Donald Trump dabei bleibt und die Zölle durchsetzen will und wir auch mal wissen, wie das genau geregelt werden soll, die sich überlegen, was machen wir denn dann? Und die Firma, bei denen wir in Windsor gedreht haben, gegenüber von Detroit, die haben sich überlegt, ob sie tatsächlich einen Teil ihrer Produktion in die USA verlegen. Also da gibt's schon Überlegungen, dass man im Prinzip das, was Donald Trump sich wünscht, dass mehr Unternehmen in die USA kommen, dass man dem auch ein bisschen nachgibt.
Die Zölle sind das eine, Kanada als der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten, das wäre nochmal was ganz anderes. Lass uns doch mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Lasst uns doch mal durchspielen. Was wäre denn eigentlich, wenn Kanada zu den USA gehören würde in Zukunft?
Dann würden Wahlen in den USA möglicherweise anders ausgehen als im Moment. Es gäbe möglicherweise mehr Zulauf für die Demokratische Partei, denn der Osten Kanadas und auch die Großstädte Kanadas, die sind natürlich auch eher liberal. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Prärie-Provinzen Kanadas, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Die sind überwiegend konservativ und innerhalb dieser Provinzen gibt es tatsächlich Stimmen, die gesagt haben, eigentlich wären wir besser dran, wenn wir zu den USA gehören würden. Also da hat Donald Trump durchaus einen Anknüpfungspunkt. Früher, das kennen wir ja, Quebec war immer so ein unsicherer Kandidat. Gab es Unabhängigkeitsbewegungen, gibt es immer noch eine eigene Partei, die das verfolgt. Aber was neu ist seit etwa 10, 15 Jahren ist, dass in diesen Prärie-Provinzen tatsächlich ein Teil der Bevölkerung, das sind wahrscheinlich nur 15-20%, liebäugeln mit einem Anschluss an die USA.
Marion, du bist gerade in Hamilton, aber irgendwann bist du auch wieder unterwegs Richtung New York. Martin, du warst gerade in Toronto und bist jetzt wieder in New York. Wie ist das eigentlich, zurückzukommen aus Kanada, über die Grenze, zurück in die USA? Wie fühlt sich das an im Moment?
Es ist halt ein großer Unterschied, ich würde mal sagen, auch was die Mentalität angeht. Die Kanadier sind sehr viel entspannter. Also alles ist ja sehr entspannt, auch am Bahnhof in Toronto, wo wir umgestiegen sind. Das war total entspannt, wenn man das mit Penn Station vergleicht in New York. Also es ist ruhiger, entspannter. Und über die Grenze zu kommen, war für mich und für uns bisher noch kein Problem.
Ich möchte den Amerikanern hier in New York zurufen, wisst ihr eigentlich, was euer Präsident in eurem Nachbarland angerichtet hat? Wie die Stimmung sich dort verändert hat? Ist euch das bewusst? Natürlich gibt es hier die US-Medien, die auch darüber berichten, aber lange nicht so, wie man das eigentlich müsste, was sich da wirklich verändert hat. Und da möchte man die Amerikaner so ein bisschen wachrütteln und sagen, das ist Wahnsinn, wie in welch kurzer Zeit so ein großer Schaden da entstanden ist.
Tja, spannend. Danke euch, Martin Ganselmeier und Marion Schmickler. Ihr werdet uns sicher weiter auf dem Laufenden halten. Wahl in Kanada am Montag und ja auch die Wochen danach werden sicherlich sehr spannend.
Danke auch.
Prima.
Wenn ihr euch für noch mehr Ausland interessiert, ab Sonntagabend gibt's wieder eine neue Folge vom Weltspiegel, dann auch mit Marions Film aus Kanada, den sie jetzt gerade dreht. Einfach reinklicken in die ARD Mediathek. Und dann habe ich noch diesen spannenden Tipp für euch. Der neue Cosmo-Podcast Amnestie Deutschland liefert euch eine Mischung aus History und True Crime. Es geht um 5 echte Fälle, bei denen Menschen im Ausland, manche mutmaßlich, manche nachweislich, schwerste Verbrechen begangen haben. Taten, die es in sich haben, von Folter bis zum Völkermord. Alle Fälle haben eine Gemeinsamkeit. Die mutmaßlichen Täter konnten sich nach Deutschland absetzen und hier einer Strafe entziehen.
In fact, I was going from my home to my car.
Ich war auf dem Weg von meinem Zuhause zu meinem Auto, über die Straße. Da kam plötzlich ein schnelles Auto und hielt vor mir an. 2 Typen stiegen aus, packten mich und zerrten mich in ihren Wagen. Sie haben mir irgendetwas über meinen Kopf gezogen und mich zwischen die Sitze unter ihre Beine geschoben. Und am nächsten Tag hat er mich zum Verhör mitgenommen. Er hat mich geschlagen, geohrfeigt, um genau zu sein, gefoltert.
Stell dir vor, du fliehst vor einem Unrechtsregime nach Deutschland. Landest in einer Unterkunft mit anderen Geflüchteten. Und dort begegnest du einem Mann, der dir bekannt vorkommt. Irgendwann kapierst du, es ist der Mann, der dich vor Jahren in Syrien gefangen genommen hat. Auch er ist geflüchtet. Aber aus anderen Gründen als du. Und solche Geschichten gibt es viele. In Amnestie Deutschland, der Cosmo-Podcast über Flucht vor Gerechtigkeit, gehen wir diesem und anderen Fällen auf den Grund, in denen Menschen im Ausland, manche mutmaßlich, manche nachweislich, schwere Verbrechen begangen haben. Amnestie Deutschland ist ein Cosmo-Podcast, produziert von Rabbit Hole Media. Ab dem 25. März überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ja, Amnestie Deutschland, der Cosmo-Podcast über Flucht vor Gerechtigkeit in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr schon mal da seid, uns gibt's dann natürlich auch in der ARD-Audiothek den Weltspiegel-Podcast. Diese Ausgabe haben wir am Freitag, den 25. April, aufgezeichnet. Vielen Dank fürs Reinhören, Liken und Folgen, sagen Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.